Es beginnt mit einem Thema, das eigentlich kein Thema im klassischen Sinne ist. Keine Setzung, sondern ein Auftauchen und Verschwinden elementarer Klangereignisse. Aber Schubert hört diesen Elementen nach, dem G-Dur-Akkord, ausgespannt in Weiterlage mit verdoppelter Terz, die den Klang schweben macht, indem sie den Grundton depotenziert. Eigentlich ist es nur der klanggewordene Rhythmus eines ganz langsamen Pulsschlages, drei punktierte Halbe in einem Zwölfachteltakt. Er trägt die Ereignisse des ganzen Satzes. Der Fortgang vollzieht sich in einer recht einfachen Kadenz. Hören wir im Zeitraffer den harmonischen Verlauf. Aber diese allbekannten Grundtatsachen der Tonalität heben sich im Satz von Schubert wie Inseln aus der Stille. Man braucht diese Harmonien nur in ihrem rhythmischen Wechsel und der vorgeschriebenen Dynamik, aber frei von den melodischen und rhythmischen Details zu spielen, um das zu hören. Durch das lange Verklingen der Harmonien, durch die Pausen, Takt 2, 9, durch den diskontinuierlichen, scharfen, dynamischen Wechsel, pianissimo, mezzo forte, piano, pianissimo, forte, piano, durch ein plötzliches Aufzucken und sich zurückziehen des Klanges, vor allem aber infolge des unregelmäßigen, freien, harmonischen Rhythmus, sind die Funktionszusammenhänge zwischen den Klängen gelockert. Die Stufen werden zu eigenen Räumen. So hört Schubert im engen Gehäuse der alten Kadenz wie in kosmische Weiten hinein. Die elementaren Harmonien erscheinen mit der Frische des zum ersten Mal, als wären sie gerade erst erschaffen, und sie berühren mit einem Schauder, der vielleicht von Ferne an jenes Erschrecken erinnert, das Goethe beim Anschauen der O-Phänomene befiel. Schubert öffnet mit dieser Exposition eine Klanglandschaft. Adorno war es, der zuerst auf den Landschaftscharakter in Schuberts Musik verwiesen hat. Diese Landschaft ruht, nur der Blick des Betrachters ändert sich nicht sie selbst. Die Gestalten verdrängen einander nicht. Es ist, als würden sie im Hintergrund unhörbar weiterschwingen. Sie wollen nicht in den Griff genommen werden. Spielen müsste man, als könnte es jeden Moment aufhören, und doch wäre in der Stille nichts verloren. Es waltet eine geheime Gleichzeitigkeit in diesem epischen Zeitverlauf. Das melodische Werden beginnt gleich wie aus einem Zustand Null heraus. Der erste G-Dur-Klang ist schon als eine Zeitgestalt für sich zu hören. Er atmet, wächst, kulminiert, vergeht lang. Diese Dynamik wird danach sukzessive auskomponiert. Zuerst nur der leichte Anschwung einer Sekunde. Eine Sekundkette, Portato, die nicht mehr ist als ein ausgeformter Dreiklang. Ein Ein Legato intensiviert unmerklich die Strömung. Die mit Takt 8 erstmals eine Sequenz bildet. Dann aber, unvermittelt wird das wiegende Auf und Ab, Takt 7 vom Ruf einer steigenden Sechste unterbrochen. Und am Ende, Takt 9, beginnt die Melodie für einen Augenblick zu deklamieren. Im Autograph ist kein Haltebogen zwischen den beiden Vierteln auf A. In dem folgenden Zwischenthema einer H-Moll-Dur-Enklave ereignet sich Ähnliches. Das melodische Wiegen wird auf dem Höhepunkt angehalten und die Melodie verharrt deklamierend auf dem Fis. 14 bis 16. Zum Seitensatz übergehend bleibt die Melodie, Takt 24 folgende, auf dem Hochton des zweigestrichenen A allein ungestützt über dem Abgrund der Pause schweben und weist hinaus in die Region des zweiten Themas. Was als träumend in sich kreisendes vor sich hinsingen begann, wird zum expressiven Ruf hinaus. So bildet Schubert hier im zartesten Beginnen schon die Spannung heraus zwischen den beiden Grundprinzipien des Melodischen, dem intentionslos kreisenden Singsang und dem gezielten Gestus subjektiver Klangrede. Im fernen, unwirklichen Klang eines Pianissimo-Feldes von 22 Takten, schwebend über einem Orgelpunkt, breitet die Wiegenmusik des zweiten Themas dann mit seiner Variation den melodisch kreisenden Archetypus ganz rein aus.